Hallo liebe Leute da draußen. Bevor ihr gleich die Weihnachtsfolge des Pixeldiskurs-Podcasts hört, eine kleine Anmerkung meinerseits. Es ist nämlich so, dass wir eigentlich geplant hatten, mit dieser Weihnachtsfolge das Jahr zu beschließen und keine Silvesterfolge zu veröffentlichen. Nun ist es so, dass sich der Plan kurzfristig geändert hat, da wir ein ganz liebreizendes Weihnachtsgeschenk von unserem Hörer Ricer bekommen haben, dem wir auch das Logo für diese Folge zu verdanken haben. Das Pixeldiskurs-Logo, das eine Weihnachtsmütze trägt. Ganz putzig. Es ist also so, dass ich im Laufe der Folge werde ich behaupten, dass es keine Silvesterfolge gäbe und stattdessen sozusagen einen gewissen Fanservice am Ende dieser Folge. Dem ist nicht so. Der Fanservice kommt nächste Woche in einer vollumfänglichen Pixeldiskurs-Silvesterfolge. Ich verrate dazu noch nichts weiter mehr, denn ich möchte ja nicht die Überraschung verderben. Erstmal wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit der Folge und lasst euch nicht von den vermeintlich widersprüchlichen Äußerungen irritieren. Das liegt daran einfach nur, dass die Weihnachtsfolge, die ihr jetzt hört, vorproduziert ist und ich diese Anmerkung hier quasi jetzt eine Woche später erst aufnehme, weil dann erst das Geschenk eingetroffen ist. Ich wünsche euch aber ganz viel Spaß mit der Pixeldiskurs-Weihnachtsfolge. Fröhliche Weihnachten, liebe Welt! Wir haben eine besinnliche Folge für euch vorbereitet, in der wir das Jahr 2017 Revue passieren lassen, über unsere anrührendsten Spielerfahrungen sprechen, aber auch über die Highlights des Podcasts und von pixeldiskurs.de. Falls ihr es nicht wisst, das hier ist der Pixeldiskurs-Podcast, Episode 57, mit
Sophie Böhmer
und Stefan Heinrich Simond. Jede Woche Sonntag auf pixeldiskurs.de und auf sämtlichen Podcast-Services. Weihnachten, Sophie.
Ja, Weihnachten.
Es ist Weihnachten. Ding, 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 ding. Ich weiß noch nicht, ob ich jetzt in dieser Folge wie in der im letzten Jahr tatsächlich immer wieder Weihnachtslieder singen soll.
Vielleicht überkommt es dich ja mit einem Mal.
Vielleicht überkommt es. Ich habe die Gitarre hier stehen an der Seite. Das ist ja so, wir können jetzt so ein bisschen Geplauder machen, ne? Weil im Grunde ist es ja so, wir haben dieses Mal jetzt wirklich, wir haben ein paar besinnliche Dinge dabei, schön, ein bisschen was Nostalgisches, ein paar Danksagungen, auch ein kleiner Blick nach vorne vielleicht, mal schauen und wollen aber vor allem die Zeit jetzt nochmal genießen, um die letzte Folge in diesem Jahr aufzunehmen und einfach den, es ist auch, das hören die Leute, das ist gerade wie, also das ist wirklich, die Leute hören das gerade, glaube ich, in der Aufnahme
nicht. Nee, wahrscheinlich nicht.
Aber vor meinem Fenster spielt gegenwärtig ein, ist es nur eine Orgel?
Das klingt
eine Orgel?
Wie eine Drehorgel, ja.
Eine Drehorgel, ein Leierkasten. Der kam schon mal in Episode 73 vor.
Richtig.
Da wird hier geleiert vor meinem Fenster, um ein bisschen weihnachtliche Stimmung zu machen. Dann brauche ich vielleicht die Instrumente auch nicht. Aber ich nehme fast nicht an, dass man das in der Aufnahme gerade hört. Aber ihr könnt euch
nicht,
vorstellen, liebe Leute da draußen, wir sitzen hier, wir hören das die ganze Zeit im Hintergrund. Und so, ne? Es ist eigentlich ganz angenehm. Zum Housekeeping vorneweg. Das hier wird keine reguläre Folge. Wir haben keine Presseschau dabei. Wir haben auch keine Spielewoche dabei. Und auch kein richtiges Thema der Woche. In diesem Sinne, wir wollen uns einfach nochmal zusammensetzen, denn es ist, wie gesagt, die letzte Folge in diesem Jahr. Es wird diesmal keine Silvesterfolge geben, weil wir alle zusammen auf die Malediven dann fahren. Und,
ja, ich lade in mein Ferienhaus ein.
Genau. Und dann haben wir einfach keine Zeit, um uns dann hier noch hinzusetzen und zu podcasten. Außerdem ist es wichtig anzumerken für euch, liebe Leute da draußen, dass diese Weihnachtsfolge vorproduziert ist. Wir haben gerade den 9. Dezember. Die Folge wird ausgestrahlt am 23. Dezember. Das heißt also, wir werden das Geschehen der zwei Wochen, die jetzt, wenn ihr das hört, zurückliegen, nicht thematisieren, weil wir einfach noch nichts davon wissen. Wir können nicht in die Zukunft schauen. Und wir werden deshalb auch ja, also wir werden die einfach am 23. veröffentlichen und wir machen jetzt sozusagen unseren Jahresrückblick und begeben uns für euch in weihnachtliche Stimmung.
Ich gebe mein Bestes zumindest. Weihnachtsstimmung ist nicht so, das kriege ich nicht, meistens nicht so gut hin.
Nee?
Nee.
Soll ich ein Weihnachtslied singen vielleicht?
Nein, bitte nicht.
Es ist ja so, ich habe mir das mal so überlegt, viele Leute wissen das vielleicht gar nicht, dass, also ich glaube, gerade wenn man jetzt unseren Cast zum ersten Mal hört, kann das irritierend sein, die Musik, die wir tatsächlich, also die ich mache im Podcast.
Ja, wieso?
Ich glaube, das ist ja nicht so üblich, dass jemand live im Podcast musiziert.
Ich kenne manche, die das tun.
Ja?
Ja.
Also die live Musik machen?
Mhm,
im Cast.
Ab und zu.
Ach ja, wer
nicht,
denn zum Beispiel?
Viel. Oder, ja, jetzt im Podcast weiß ich es jetzt gerade nicht, aber ich kenne zum Beispiel Leute, die irgendwie streamen, die dann parallel manchmal irgendwie musizieren dabei, was weird ist, weil sie eigentlich Videospiele spielen sollten.
Okay, ja, beim Stream ist es natürlich aber auch noch so, da sieht man das ja.
Nee, die machen es ohne Kamera, also dass man die sieht.
Ohne Facecam?
Ja.
Mhm. Okay. Ja, also es ist so, einfach nur, damit die Leute sich das vielleicht mal vorstellen können, das ist so, dass wir dann da sitzen und um mich herum stehen eigentlich so ungefähr 4000 Instrumente. Also ein Klavier, eine Gitarre, eine Ukulele, es ist alles da. Alles da, was das Musikerherz sich eigentlich wünschen kann. Und das führt dann dazu, dass ich dann immer mal wieder zwischen den Segmenten ja ein bisschen Musik mache einfach, ein bisschen was improvisiere. Manchmal ist es dann gut und manchmal nicht. Manchmal ist es lustig und manchmal ist es einfach nur getragen. Und dazu kommen wir aber auch am Ende des Podcasts nochmal, weil da gibt es dann etwas Fanservice.
Ja, ich freue mich da schon drauf. Ich habe mich da schon in der letzten Weihnachtsfolge sehr drüber gefreut.
Nichts verraten jetzt, das ist noch ein Geheimnis. Für die Leute, die uns regelmäßig zuhören, wird das dann etwas Fanservice sein, für die anderen vielleicht etwas unverständlich. Ja, Sophie, wie ist es dir ergangen? Wie geht's dir? Was tust du? Bereitest dich auf die Malediven vor?
Oh ja, mein Koffer ist eigentlich schon gepackt. Mein Flug geht eigentlich in einer Stunde. Ich muss wahrscheinlich früher weg.
Ja, ich dachte, du nimmst uns diesmal mit.
Ach ja, stimmt.
Auf die Malediven.
Ja, aber ich fahr vorher hin. Ich fliege vorher hin und bereite alles vor.
Kannst du mal die Location ausziehen? Schon mal ein Badetuch auf so ein paar Liegen legen. Wir kommen dann nächste Woche nach. Nee, ja, ich werde dieses Jahr Weihnachten im Ausland verbringen. Und insofern nicht podcasten können.
Das ist so ein Ding, dass man irgendwie an Weihnachten in Urlaub fährt, ne? Das tun ja manche Leute irgendwie. Dann meistens auch irgendwie in warme Länder. Du jetzt eher nicht wahrscheinlich, aber...
Ja, für mich ist es das erste Mal, dass ich tatsächlich das mache.
Okay.
Üblicherweise ist Weihnachten im Familienkreise sozusagen nachmittags bei der einen Oma, abends bei der anderen Oma.
Ja, so sieht es bei mir auch aus. Aber mein Bruder zum Beispiel, der ist letztes Jahr über Weihnachten in Südamerika gewesen.
Mhm.
Muss auch ganz schön gewesen sein eigentlich.
Ja, das bietet es sich ja auch an. Man hat ja genau zu dieser Zeit eben frei. Und
ist nur teuer.
Es ist verdammt teuer. Auch die Reise, die ich jetzt geplant habe, ist sehr teuer gewesen.
Ja, da wollen ja alle irgendwie, irgendwie heim oder fahren irgendwo hin. Also kann ich mir vorstellen.
Wahnsinnig teuer. Ich hätte es einfach eine Woche später machen sollen oder so. Aber auf den Gedanken bin ich zu spät gekommen. Tickets gebucht, kann man nichts mehr machen. Die Airlines, die sind ja auch so wahnsinnig unflexibel, was sowas angeht.
Echt?
Ja, man kann ja nicht mal, du kannst ja nicht mal einen Flug stornieren, nachdem du ihn gebucht hast.
Echt?
Es sei denn, du hast eine Reiserücktrittsversicherung, dann kriegst du immerhin noch mal ein bisschen was zurück. Es sei denn, du fakest sozusagen eine Krankmeldung.
Hm. Wäre auch eine Option.
Aber ansonsten ist es tatsächlich so, dass du kannst, also du kannst ihn schon stornieren, aber du kriegst halt das Geld nicht wieder. Ne?
Ja, das ist blöd.
Ja. Behalten die einfach. Fliegen da mit so einem leeren Sitz und Geldstapel drauf.
Ja, nee, ich glaube ja, so kommen ja dann auch Überbuchungen zustande. Die setzen ja drauf, dass Leute abspringen und verkaufen mehr Tickets, als das Flugzeug eigentlich hat, in der Hoffnung, dass Leute einfach absagen und nicht kommen.
Ist es so?
Mhm, ja.
Okay, ich bin da nicht so bewandert, weil ich nicht so oft fliege.
Ich auch nicht, aber ich kenne Leute, die das tun und die erzählen mir das dann manchmal.
Ah, okay.
Und so kommt, also dann meistens ist es dann so, dass wenn diese Überbuchung stattfindet, dein Sitz schon belegt ist, dann kannst du stattdessen in die erste Klasse dafür. Als Entschuldigung, ja.
Ah, okay. Hoffentlich passiert mir das.
Oder man kriegt das Geld zurück dann, in dem Fall.
Okay. Ja, ich würde jetzt, vielleicht geht auch beides vielleicht.
Das weiß ich nicht.
Deal. Ich fliege trotzdem mit. Aber sie geben mir das Geld zurück. Und vielleicht bezahlen sie mir noch was dazu. Spielerfahrungen, ne?
Mhm.
Wir haben uns vorgenommen, dass wir so ein bisschen über unsere Spielerfahrungen aus dem Jahr 2017, unsere eindrucksvollsten Spielerfahrungen aus 2017 plaudern möchten. Und vielleicht dabei vorab ist unbedingt zu berücksichtigen. Also wir sprechen jetzt nachfolgend, also nur von unseren subjektiven Spielerfahrungen. Denn wir haben im Gegensatz zu großen Magazinen natürlich nur eine kleine Auswahl der in 2017 erschienenen Titel überhaupt gespielt. Das heißt also, wir zählen jetzt nur Titel dazu, die 2017 erschienen sind, so ähnlich wie das bei den Game Awards auch der Fall ist. Und können aber natürlich nur von unserem eigenen Erfahrungsspektrum sprechen. Legend of Zelda, Breath of the Wild beispielsweise, ist zum Game of the Year gekürt, aber da wir eben nur sehr bedingt Einblicke in das Spiel bekommen haben.
Ich zum Beispiel gar keine.
Ich also, nur ein paar Stunden am Anfang. Kommt das sozusagen nicht mit auf die Liste. Wundert euch also nicht, falls irgendwelche Titel fehlen sollten, wo ihr sagt, was, wie kann man Super Mario Odyssey und sowas. Das liegt einfach daran, dass wir es tatsächlich nicht gespielt haben, weil es auf einer Konsole erschienen ist, die wir nicht besitzen. Oder weil es erschienen ist und wir einfach bislang keine Zeit dafür hatten. Wir sind ja, wir haben nicht den Anspruch, als Pixeldiskurs ein breites Spektrum des Marktes zu rezensieren, sondern wir fokussieren uns auf unsere, also wir legen unsere eigenen Schwerpunkte fest und orientieren uns daran an unserer Spielauswahl.
Ja.
Wir haben jeweils beide drei Titel mitgebracht, die wir gerne nochmal in Erinnerung rufen möchten.
Willst du anfangen?
Soll ich anfangen?
Ja, fang du mal an.
Okay, ich fange an mit, ich habe das jetzt auch hierarchisch sozusagen strukturiert, sodass quasi ganz oben mein Game of the Year im Grunde steht. Platz 3. Nier Automata. Platinum Games 2017. Warum Nier? Ja, weil Nier eigensinnig und speziell ist. Ja, weil ich, also ich war selbst sehr hin und her gerissen, ob ich es mit auf die Liste nehmen sollte, weil einfach einige Dinge in Nier wahnsinnig schlecht funktionieren. Darüber haben wir schon in vorangegangenen Episoden gesprochen, auch im Zuge meiner fragmentierten Rezension, die in Episode 73 abgeschlossen wurde. Der Schwierigkeitsgrad ist wahnsinnig unausgeglichen. Der Tod wird viel zu hart bestraft. Aber dann wiederum ist Nier auch so verwirrend und so eigensinnig, dass ich es doch in mein Herz geschlossen habe, weil die Spielstruktur sehr ungewöhnlich ist. Weil es ernst ist und tiefsinnig, sich dann aber wiederum selber nicht so ganz ernst nimmt und einfach eine Figur auftaucht wie Jackass zum Beispiel. Oder Emil als herumfahrender mobiler Laden, in dem man einkaufen kann, der so komische Marschmusik aus den 20er Jahren irgendwie die ganze Zeit in die Gegend pustet. Und dann ist es so kitschig.
Oh ja.
Und dann wiederum so philosophisch und nachdenklich und klug. Und deshalb kann ich nur mein Statement wiederholen, Nier ist nicht ein Spiel, sondern viele. Und es ist auf diese Liste gekommen, weil Nier letztlich auch ein Spiel über Spiele ist, in dem es all diese unterschiedlichen Mechaniken miteinander vermengt, in dem es immer wieder in so eine selbstreflexive Distanz zu sich selber geht. Deshalb ist es ein Spiel über Spiele und allein aufgrund dieser Eigensinnigkeit, wenn man das als Qualität betrachtet für Spiele als künstlerische Werke, ist Nier auf jeden Fall vielleicht nicht unbedingt das Spiel, das mir jetzt irgendwie am meisten Freude bereitet hat oder mich am meisten involviert hat. Es ist aber eine der wichtigsten Spielerfahrungen, die ich in 2017 gemacht habe.
Ja, das ist bei meiner Nummer 3 genauso.
Was ist denn deine Nummer 3?
Hellblade, Senua's Sacrifice. Ja. Nur Platz 3. Nein, also das ist auch, also aus dem gleichen Grund habe ich es eben nur auf den dritten Platz gepackt, weil es für mich eben nicht die unterhaltsamste oder spaßigste Spielerfahrung war, aber eben mit einer der wichtigsten, so wie bei dir Nier tatsächlich. Also wir haben ja in der Folge 73 auch schon eingehend darüber gesprochen, über meine vorübergehenden Spieleindrücke. Bei dir war es ja, du hattest es ja schon durchgespielt. Und deswegen gehe ich da jetzt gar nicht mehr so stark drauf ein. Es ist für mich nur einfach, dieses Spiel ist deswegen so wichtig, weil es irgendwie das perfekte Beispiel dafür ist, dass Kunst nicht immer nur schön sein muss oder unterhaltsam, sondern dass Kunst auch schmerzhaft ist und sein muss, um irgendwie was auszusagen. Und genau deswegen musste es bei mir mit auf die Liste, auch wenn ich vielleicht andere Spiele hatte dieses Jahr, die ich gespielt habe, die mir viel mehr Freude vielleicht gemacht haben oder viel mehr Spaß. Aber Hellblade ist so ein Spiel, das so eine wichtige Arbeit leistet, also Awareness schafft für irgendwie psychische Krankheiten und auch ist irgendwie auf eindrucksvolle Weise schafft, das irgendwie darzustellen, und deswegen widme ich diesem Spiel gerne meinen dritten Platz.
Ich habe tatsächlich aus nahezu identischen Gründen Hellblade auf Platz 1 gesetzt. Ja. Kleiner Spoiler. Ja, aber Hellblade ist tatsächlich meine persönliche Spielerfahrung des Jahres. Ich habe mich von dem Spiel so berührt gefunden, wie von wenigen anderen Spielen überhaupt. Und auf einer ganz persönlichen Ebene, aber auch tatsächlich auf einer Ebene, wo ich sagen würde, also das ist, wie du sagst, wichtig als Werk, einfach als künstlerisches Werk. Und ich konnte nicht anders, als es auf Platz 1 zu setzen. Einfach weil es in allem, weil es nicht versucht, ein Spiel zu sein, das alles macht, sondern ein Spiel zu sein, das das, was es macht, richtig gut macht.
Ja.
Und das finde ich einen sehr kostbaren, lobenswerten Ansatz. Deshalb habe ich es tatsächlich auf Platz 1 gesetzt.
Ja, wer weiß, vielleicht hätte ich es auch auf einen höheren Platz gesetzt, also vielleicht sogar auf den zweiten, auf den ersten nicht.
Ist für dich unantastbar.
Richtig, ja. Aber ich habe es nach wie vor noch nicht durchgespielt und deswegen ist es jetzt eben nur auf dem dritten Platz.
Okay, ich bin dann gespannt, ob sich daran nochmal was ändert, wenn du es dann durch hast. Ich vermute nicht.
Nein,
höchstens kann es auf dem zweiten rutschen.
Ja, allerhöchstens.
Was ist denn gegenwärtig auf dem zweiten?
Cuphead. Mhm, von MDHR Studios, glaube ich, ich es jetzt richtig im Kopf hatte.
Mhm.
Und das weniger, weil es jetzt so ein unglaublich beeindruckendes Spiel ist, was es aber ist so, sondern eher, weil ich damit einfach schöne Erfahrungen gesammelt habe. Ich glaube, das ist eines der ersten Spiele seit langem, die mir einfach eine schöne Koop-Erfahrung gegeben haben. Ich habe das niemals alleine gespielt, sondern immer zusammen mit einem Freund. Und es ist, und genau deswegen ist es für mich jetzt so wertvoll, weil ich damit jetzt einfach nur eine schöne Zeit verbinde, die ich irgendwie mit jemandem verbracht habe, den ich sehr schätze und den ich sehr gern mag. Und deswegen ist es auf dem zweiten Platz, auch weil ein anderer Grund ist zum Beispiel auch, dass ich immer damit hadere, dass mir Spiele vielleicht zu schwer sind und dass ich die mir nicht kaufe, weil ich mir denke, ach, das schaffe ich sowieso nicht. Und Cuphead ist ja einfach auch mit der Prämisse erschienen, dass es einfach ein hartes Spiel ist, was unglaublich schwer zu schaffen ist. Und ich habe mich dem irgendwie entgegengestellt und das versucht und gemerkt, dass ich es konnte. Mit viel Übung kriegt man irgendwie alles hin und das gibt mir so ein bisschen den Mut, mich auch anderen Spielen vielleicht anzunehmen, die ich bisher so ein bisschen ausgeklammert habe, weil ich dachte, ach, das kriege ich eh niemals hin. Und das frustriert mich sowieso nur. Und ich glaube, solange die Spiele einfach gut umgesetzt sind, so wie es Cuphead ja auch ist, können sie noch so schwer sein. Spaß machen sie trotzdem.
Also wenn ich das richtig verstehe, dann haben wir haben jetzt ein Spiel wie Nier, was auf meiner Liste jetzt mit drauf ist, also auf unseren beiden kombinierten Listen quasi auftaucht, auf der Pixel-Diskurs-Liste, weil es uns neue Einsichten oder interessante Einsichten in das gewährt, was ein Spiel quasi sein kann. Dann haben wir Cuphead, weil es sozusagen eine interessante, verbindende und auch bekräftigende soziale Erfahrung darstellt.
Ja.
Ich finde das sehr spannend. Und Hellblade, weil es eine Analogie auf ein tatsächlich ernstzunehmendes Problem ist, das in unserer beider Leben ein mehr oder weniger große persönliche Rolle spielt.
Ja.
Ich habe das schon in der Folge 73 gesagt, dass ich jetzt nicht persönlich betroffen bin, ja. Aber es spielt trotzdem eine Rolle in meinem Leben auf die eine oder andere Weise. Und das zeigt eigentlich, finde ich, sehr schön, warum gerade eben, du sagtest vorhin in Bezug auf Hellblade, dass Spiele nicht unbedingt nur Spaß machen müssen, sondern auch wehtun können. In diesem Fall würde ich sogar sagen, auf einer abstrakteren Ebene, vielleicht sind die bedeutenden Spiele diejenigen, die uns mehr geben als eine gute, unterhaltsame Zeit, sondern eben eine verbindende soziale Erfahrung, neue Einsichten in, sei es existenzialistische Philosophie oder das, was Spiele sein können, oder im Fall von Hellblade eben ein erweitertes, sehr ein tiefgreifendes Verständnis von psychischen Erkrankungen vermitteln.
Ja.
Und jetzt ist es aber so, Sophie, ich denke, es macht Sinn, wenn du jetzt deinen Platz 1 auch mit dazu nimmst, denn ich habe jetzt etwas auf Platz 2, das du auf Platz 1 hast. Also meine Liste ist von 3 nach 2, Nier, Automata, Horizon Zero Dawn, Hellblade, Senua's Sacrifice. Und deine ist Hellblade, Cuphead und
Horizon Zero Dawn. Also was hätte es auch anderes sein können, wenn ich ganz ehrlich bin?
Wer auch nur die ein oder andere Pixel-Diskurs-Podcast-Folge gehört hat, der weiß, dass Sophie eine starke Leidenschaft für Horizon hat. Und ich auch.
Ja, es ist einfach dieses Spiel, also deswegen kann es auch nur auf Platz 1 sein und kann nicht von anderen Spielen verdrängt werden. Es hat mein komplettes Jahr, also das komplette Jahr 2017 gefüllt. Alle meine Spielerlebnisse, die ich danach hatte, ich glaube, ich weiß nicht, ist damals, glaube ich, im Februar oder März oder so rausgekommen.
Ja, ich glaube Februar, ja.
Ja, ich hatte es dann Anfang März mir gekauft und alle Spiele, die ich danach gespielt habe, habe ich auf die ein oder andere Art und Weise immer mit Horizon verglichen. Es war einfach für mich ein Spiel, ich habe das... Das war auch so ein Spiel, wo ich dachte, oh, das beherrsche ich bestimmt nicht. Oder es könnte sein, dass es richtig schlecht ist, weil es niemand vorher kannte. Es konnte mir keiner empfehlen. Ich bin eigentlich immer jemand gewesen, der Spiele nur auf Empfehlung kauft und wenn ich es schon mal irgendwie bei wem ausprobieren konnte. Und Horizon war das erste Spiel, oder wahrscheinlich mit das erste Spiel, was ich mir von mir aus meinem eigenen Interesse heraus gekauft habe. Nicht basierend auf irgendeiner Empfehlung oder so, sondern einfach nur, weil ich es wirklich haben wollte. Weil ich die Trailer eindrucksvoll fand und ich habe es dann gewagt und halt diesen großen Treffer gelandet. Und das ist für mich, also es ist so eine große Genugtuung für mich, dass das dann direkt so gut funktioniert hat. Und Ich habe so viele erste Male mit diesem Spiel erlebt. Das ist so Wahnsinn. Ne?
Also erstmal,
ja, ne, das erste Spiel, was ich mir jetzt irgendwie selber aus eigenem Interesse gekauft habe, das erste Spiel aus diesem Genre. Ich glaube, das einzige war Skyrim. Das habe ich nur angefangen, fand es zu überfordernd. Insofern ist Horizon eigentlich das erste Spiel. Es ist das erste Spiel, was ich platiniert habe, wo ich das erste Mal wirklich die Lust darauf hatte, mich so sehr darauf einzulassen, das wirklich bis zum Ende durchzuziehen. Das habe ich wirklich bei keinem Spiel vorher gemacht. Und es ist auch das erste Spiel, das ich selber jemandem empfehlen konnte, aus eigenen Erfahrungen. Das habe ich vorher auch noch nie geschafft. So. Und das ist einfach... Dieses Spiel hat mir einfach wirklich viel gegeben, so über das komplette Jahr hinweg. Das hat mir in irgendwie anstrengenden, stressigen Zeiten die Ablenkung gegeben, die ich irgendwie brauchte. Hat irgendwie auch meine Kreativität irgendwie angekurbelt in einer Zeit, wo das sehr stagniert ist. Ich weiß nicht, es ist einfach, dieses Spiel wird für immer in meinem Herzen sein. So.
Ja. Das ist, finde ich, eine sehr nachvollziehbare Erzählung. Ein Spiel, das sozusagen gewissermaßen dir so ein, das ist ja so ein fast emanzipatorisches Moment, von dem du sprichst. Ja.
Ja.
Also jetzt nicht notwendigerweise durch den Gender-Aspekt bedingt, sondern emanzipatorisch allgemein gesprochen. Selber sozusagen den Schritt zu gehen und sich irgendwie auf ein Spiel zu stürzen, von dem man eben nicht jetzt, dass man noch nicht irgendwie ausprobiert hat und ja, das kann ich nachvollziehen, vor allem, wenn man das irgendwie das erste Mal macht. Ich war bei Horizon tatsächlich null überrascht, dass das jetzt irgendwie super groß rauskam, weil es ja vorher gewissermaßen klar war, das wird Sonys nächstes großes Ding. Guerrilla Games, die ja irgendwie mit Killzone eine große Marke quasi geschaffen haben.
Das kenne ich halt zum Beispiel gar nicht.
Ich habe noch Killzone Shadowfall, habe ich noch installiert, das muss ich irgendwann nochmal spielen. Das war ja PS4 Release-Titel.
Ah, okay. Ja, also das ist auch, also Horizon markiert für mich auch so diesen Beginn meiner engen Auseinandersetzung mit Spielen und aktuellen Entwicklungen. So, ich habe das vorher nie gemacht. Ich glaube, den letzten Trailer, den ich dann zu Horizon gesehen hatte, war auf der E3. Ich habe mich vorher wirklich nie mit Spielen oder mit aktuellen Releases auseinandergesetzt, weil es mir immer zu weit entfernt war und ich nie das Interesse daran hatte. Und
wie hast du dann, das gespielt, was dir sozusagen, weil du hast ja schon ein bisschen spielerische Erfahrung gesammelt und die hast du dann, das, was dir so zufiel oder was dir empfohlen
was
oder
ausschließlich, wurde? Was mir empfohlen wurde. Ich habe nie, ich habe nie irgendwie aus eigenem Antrieb mir Sachen gekauft. So. Vor allem auch selten gekauft. Ich habe sie mir auch immer ausgeliehen von Freunden. Und ich weiß nicht, es ist einfach der Start meiner Videospieljournalismus-Karriere, dieses Spiel, kann man schon so sagen, ja.
Da ist natürlich eine nachvollziehbare Frage, also warum dann Spielejournalismus, wenn du vorher quasi eigentlich ja wenig Erfahrung damit hattest?
Naja, also ich bin ja schon lange Mitglied des Kolloquiums so, des Pixel-Diskurs-Kolloquiums. Und ich habe immer Interesse an Spielen gehabt, natürlich, aber ich war nie die Person, die jetzt besonders selber viel gespielt hat. Ich habe immer viel zugeschaut und mir erzählen lassen und empfehlen lassen. Und das hat sich mit Beginn meines Studiums insofern nicht geändert. Mein Freundeskreis hat sich dann verändert. Ich habe irgendwie Anschluss gesucht, als ich hier nach Marburg gezogen bin und wusste nicht so recht, wie ich das am besten anstelle. Habe verschiedene Sachen versucht und bin dann eben beim Pixel-Diskurs hängen geblieben, auch wenn wenn das Kolloquium damals noch gar nicht so hieß.
Und doch, das Kolloquium hieß nicht Pixel-Diskurs, stimmt, recht, ja.
Ja, genau.
Es hieß noch Game Lab.
Genau. Mhm. Und ich saß eigentlich immer nur dort und hab gerne zugehört, hab mir gerne irgendwie neue Perspektiven über Spiele geben lassen, die ich vorher noch nie hatte. Und das habe ich ganz lange so weitergeführt. Also auch während meines kompletten Bachelorstudiums habe ich mich nie aktiv im Kolloquium eigentlich so beteiligt, sondern war aber immer anwesend, hab gerne zugehört. Und wollte immer gerne, aber ich wusste nicht wie, mir fehlte irgendwie ein Einstieg. Und ich weiß nicht, dieses Jahr habe ich es halt irgendwie geschafft und ich bin sehr froh darüber.
Horizon war gewissermaßen der symbolische Steigbügel, um wirklich kopfüber in diese Kultur einzutauchen, genau, wenn ich es richtig verstehe.
Ja.
Ich überlege, ob es bei mir sowas gab, aber ich glaube nicht, weil ich sehr früh schon an diesen Punkt kam quasi, als Kind. Deshalb gab es diesen Moment eigentlich nicht so. Es gab immer mal wieder Momente, in denen ich mehr oder weniger mich damit befasst habe. Aber eigentlich immer schon, seit ich denken kann, befasse ich mich sehr viel mit Spielen. Und dann ja auch viele Jahre in journalistischem Auftrage gewissermaßen, wo ich dann auch immer am Diskurs beteiligt war. So eine richtige Dropout-Phase hatte ich eigentlich nicht wirklich. Vielleicht so, als ich irgendwie so 16, 17, 18 war, habe ich eine Weile nicht sonderlich viel gespielt. Oder habe halt dann irgendwelche alten Titel gespielt, die ich sowieso hatte. Ich habe zum Beispiel ewig lang Final Fantasy X gespielt.
Ja.
Ewig lang. Und da hat mich nichts mehr von weggebracht. Das habe ich einfach hoch und runter gespielt.
Das war bei mir Kingdom Hearts 2. Das habe ich so oft gespielt. Das kann ich eigentlich keinem erzählen, wie viel Zeit ich damit verbracht habe.
Ja, also das finde ich eine spannende Erzählung, weil oftmals ist es ja so, dass man sich dann durchaus fragt, wie kommt man denn jetzt in die Situation, hier so einen Podcast quasi zu machen. Ja? Und da sind wir haben zwei ganz unterschiedliche Geschichten und beides aber, also unsere Wege haben sich ja gewissermaßen gekreuzt zu jedem Zeitpunkt, als du ins Kolloquium kamst und dann du dich über die Jahre immer stärker auch dafür interessiert hast und wir dann einfach irgendwann mal diesen Entschluss gefasst haben, zusammen mal zu podcasten. Denn, was viele vielleicht ja auch nicht wissen, du bist ja im Laufe der, wann bist du hinzugekommen? Weißt du das noch, welche Folge das war? Die Inside-Folge war
die,
das?
Weiß ich noch? Ich hab hier meine Liste, pass auf. Das ist die Nummer, also genau, die Deep Reading-Folge war die 46 und ab 47 war ich dann offiziell mit dabei.
Genau, du warst ein 46 Gast und ein 47 dabei. Du warst aber auch eigentlich ursprünglich Co-Host des Podcasts in Folge 1.
Ja, genau. Aber da war das Konzept noch ein bisschen anders. War irgendwie auch noch angelegt, das nur monatlich zu machen. Und da ich in der Zeit auch noch mitten in meinem Studium steckte, habe ich dann, nachdem Stefan dann vorschlug, bestimmt hat vielmehr, ja, das stimmt schon, das doch vielleicht regelmäßiger zu machen, bin ich dann wieder ausgestiegen, weil ich das zeitlich nicht schaffen konnte.
Ja. Und dann später erst wieder eingestiegen.
Genau.
Ja, was mich sehr gefreut hat.
Ja, mich auch. Ich bin auch froh, dass ich das jetzt hier mitmachen darf. So.
Ich glaube, wir sind eigentlich durch mit unseren Spieleindrücken. Ne?
Ich denke auch.
Es würde mich aber sehr interessieren, auch liebe Leute da draußen, was eure Spieleindrücke waren, eure liebsten Spieleindrücke, wenn ihr so das Jahr 2017 Revue passieren lasst. Denn tatsächlich ist es so, es gibt viele andere Titel, die ich gespielt habe, mit denen ich kostbare Erfahrungen in 2017 gemacht habe. Gewiss, Wolfenstein The New Order, Abzu, solche Dinge. Aber die sind jetzt nicht mit aufgeführt, weil sie nicht 2017 erschienen sind.
Ah ja, stimmt. Das ist ja auch noch immer so eine Sache. Geht mir genauso, weil ich auch so spiele.
Also tatsächlich gab es da sogar eine ganze Menge von. Der Großteil, also wir sind ja eben auch nicht so richtig, wir haben nicht so den Anspruch, jetzt unbedingt immer am Puls der Zeit zu sein. Jedes neueste Spiel dann sofort und ach, das ist jetzt uns als, glaube ich, als Podcast-Crew und auch Pixel-Diskurs überhaupt als gesamtes Redaktionskollektiv gewissermaßen nicht sonderlich wichtig, sondern wir interessieren uns für unterschiedliche Aspekte und nehmen dann die jeweiligen Titel in den Blick. Und das ist auch okay, weil dadurch sind wir sozusagen etwas losgelöst von der konventionellen Marketingmaschinerie, die den Spielejournalismus allzu oft erfasst. Weil, also niemand tritt an uns heran und möchte jetzt, dass wir irgendwie, also kommt schon vor, dass Leute an uns herantreten und wollen, dass wir irgendwie ein Spiel mal bewerben. Oder so, das machen wir.
Oder eine Konsole.
Das machen wir aber nur dann, wenn wir tatsächlich auch ein Interesse daran haben. Und dann als Disclaimer machen wir das einfach so, ne? Dass wir dann sagen: Hier, dieses und jenes Spiel ist gesponsert von so und so.
Genau, ist aber dann trotzdem nicht irgendwie davon beeinflusst, unsere Meinung, dass wir das zur Verfügung gestellt bekommen haben, ne?
Glaubst du, also du hast nicht den Eindruck, dass du davon beeinflusst bist, wenn du eine Rezension machst und kriegst.
Ich habe jetzt noch nie eine Rezension richtig gemacht.
Ach so,
mit einem okay. Key, den ich zur Verfügung gestellt bekommen habe. Aber nein, also ich kann es jetzt von dir sagen. Du hast ja jetzt schon, einige Spiele jetzt in diesem Jahr irgendwie rezensiert, darunter auch World of Warcraft.
Stimmt.
Und ja. Deine Meinung dazu, nur weil Blizzard da jetzt dir irgendwie den Account zur Verfügung gestellt hat, war ja deine Meinung dazu nicht irgendwie eingefärbt. Deshalb höchstens insofern beeinflusst, weil du dich für eine gewisse Zeit damit auseinandergesetzt hast, weil der Account eben so lange freigeschaltet war. Ne?
Das ist auch ein guter Hinweis, dass du darauf zu sprechen kommst, denn das war auf jeden Fall eine Sache, die mich in diesem Jahr begleitet hat. Ja, für 2 Monate habe ich ja diese Geschichte, das hat sich ja alles so ergeben, diese World of Warcraft-Geschichte zu machen. Dass ich dann in die Situation kam, ich wollte das einfach mal selber erfahren, wie das ist, wirklich mal richtig in so ein MMO einzutauchen. Ich weiß, 2 Monate sind dafür wenig repräsentativ. Man kommt ja nicht mal auch nur annähernd in Richtung Endgame. Ich war da irgendwie Level 30, glaube ich, nach diesen 2 Monaten. Aber ich habe schon auch hab mich stets bemüht, täglich zu spielen. Auch mehrere Stunden damit am Tag zu verbringen, Leute dort kennenzulernen und das Spiel wirklich so zu spielen, als wenn ich jetzt normaler Spieler wäre und möchte einfach mal diese Erfahrung sammeln, weil ich einfach wenig MMO-Erfahrung sonst habe. Und das war interessant. Das habe ich jetzt nicht unter meine Highlights genommen des Jahres 2017, aber es war auf jeden Fall eine sehr kostbare Erfahrung, die mir auch ein Verständnis von MMOs ermöglicht hat, welches mir vorher wenig zugänglich erschien. Ich will jetzt erstmal eine Zigarette rauchen. Normalerweise rauche ich ja jetzt nicht während der Aufnahme.
Das ist okay, zumindest inzwischen nicht mehr. Ja klar, ich habe da kein Problem mit.
Okay. Ich habe jetzt so ein Weihnachten, ne? Erstmal eine Zigarette rauchen.
Viel zu stressig, erstmal rauchen, ne?
Es ist ja eigentlich schade, dass auch so wenig irgendwie in irgendwelchen Sendungen dann geraucht wird. Da ist ja tatsächlich Schulz und Böhmermann.
Es ist schön, ne? Es gibt dem Ganzen so eine gewisse Ästhetik, wenn die da am Rauchen sind, finde ich auch. Ja.
Ist abgesetzt worden aber jetzt, ne?
Ist tatsächlich abgesetzt.
Schulz und Böhmermann ist abgesetzt. Letzte Folge lief vor 2 Wochen. Und da war dann, ich glaube, Schulz, Berg und Böhmermann.
Ja, genau, stimmt.
Also Billeberg war noch. LeFloid war zu Gast.
Ja, ich hab auch gedacht, ich schaue sie mir vielleicht mal an, aber dann habe ich es irgendwie, also bisher habe ich es noch nicht gemacht.
Und der, ich glaube, der Keyboarder von Rammstein.
Auch zu Gast. Okay.
Ist es tatsächlich aber auch, also die, also Schulz und Böhmermann, finde ich halt, ich fand das immer interessant und irgendwie wichtig als Talkshow, aber sie war halt auch furchtbar schlecht.
Ne? Also ich fand sie, als sie neu war, fand ich sie sehr, sehr reizvoll und sehr, sehr toll, weil ich das Konzept schön fand. Und damals war die Folgenzahl ja auch wesentlich beschränkter. Ich glaube, es waren nur 5 oder so. Und der lief auch nur immer am Ende des Monats oder am Anfang eines Monats, lief dann immer eine Folge. Und das fand ich schön, weil das, dann wiederholt sich das nicht so stark, dieses Konzept, und funktioniert ganz gut. Und dann haben sie es ja für dieses Jahr die Nummer der Folgen sehr viel höher gesetzt. Und ich glaube, alle 2 Wochen ausgestrahlt.
Ja.
Und das hat sich so schnell für mich abgenutzt. Das war echt Wahnsinn. Ich glaube, ich habe die ersten 3 Folgen geguckt und dann gedacht so, nee, das brauche ich gerade nicht mehr.
Ich fand das, also ich finde, Schulz und Böhmermann war spannend, weil es so eine Anti-Talkshow war.
Genau, ja.
Eine Talkshow, in der die Hosts, die Gastgeber, eine Frage stellen, aber an der Antwort überhaupt kein Interesse haben, sondern einfach direkt unterbrechen und sofort das Thema wechseln.
Quasi. Selbstdarstellung.
Ja, also das ist tatsächlich so das, was ich an den Talkshows, also an diesen konventionellen Talkshows wie Anne Will, Hart aber Fair, Sandra Maischberger und sowas, Maybrit Illner, was ich daran kritikwürdig finde, das auf die Spitze getrieben und aber mit so einer besonders eleganten Ästhetik überzogen und alles so ein bisschen edgy. Ich finde es auf jeden Fall interessant, mir das anzuschauen. Es hat mich aber auch etwas, es hat mich als Negativbeispiel etwas inspiriert für den Podcast.
Inwiefern?
Denn ich weiß nicht, ob euch, lieben Leuten, das aufgefallen ist, aber wir haben haben lange Zeit überlegt, auch im Laufe dieses Jahres, und wir überlegen teilweise auch immer noch, ob wir unsere Folgenlängen etwas runterkürzen, den Podcast etwas konziser machen, aber hat sich auch herausgestellt, dass es manchmal ganz gut ist, wenn man länger bei einem Thema mal bleibt und ausführlicher darüber spricht. Hier jetzt in dieser Folge, weiß ich, ist es natürlich so, wir lassen die Gedanken einfach schweifen. Wir haben kein richtiges Thema, sondern sitzen einfach nur zusammen. Aber auch wenn man jetzt ein Thema hat, sei es in der Presseschau oder als Thema der Woche, dann einfach mal wirklich länger an einem Punkt zu bleiben und mal über dieses und jenes nachzudenken, das macht die Folge vielleicht länger, aber gibt dafür auch die Möglichkeit, darüber hinauszugehen, was konventionelle Talkshows oder Talksendungen machen, nämlich einfach nur einen Buzzword in den Raum zu stellen oder ein Argument in den Raum zu schmeißen, was letztendlich aber nicht wirklich unter die Lupe genommen wird und auch nicht wirklich ernst genommen wird.
Ja, vor allem, weil in so Talkshows oder in so gängigen Talkshows zumindest, ne, dann gibt es eben dieses Buzzword und jeder gibt mal kurz seine Meinung dazu preis, stellt sich selber dabei dar und dabei bleibt die Reflexion bleibt irgendwie aus. Neue Gedankengänge können überhaupt nicht entstehen, weil jeder ja auch darauf getrimmt ist, bei seiner Meinung zu bleiben, weil nur so ja Konflikte entstehen, die Sendung erst interessant machen. Und das ist ja auch das Kritikwürdige an diesen Talkshows, finde ich zumindest.
Hast du mal von Pierre Bourdieu über das Fernsehen gelesen?
Nee.
Der beschreibt nämlich genau diese, jene, welche Dynamiken. Und der ist ja dann auch selber nie wirklich im Fernsehen aufgetreten, sondern der hat dann, ich glaube, Lesungen im Fernsehen gehalten. Also über das Fernsehen ist eine Lesung im Fernsehen.
Geil.
Wo er aber zu Anfang direkt sagt, dass er das nur, also dass er sich nur dazu bereit erklärt hat, das unter ganz bestimmten Bedingungen zu machen, dass nämlich ihm so viel Zeit zugestanden wird, wie er braucht. Und dass es quasi keine irgendwelchen Unterbrechungen oder irgendwelche Kürzungen und sowas geben wird. Dann hat er gesagt, dann macht er das.
Ja, finde ich auch voll gut eigentlich. Das bricht dieses eingefahrene Fernsehkonzept so ein bisschen auf. Und das ist immer wichtig.
Ich erlebe das tatsächlich auch in vielen anderen Podcasts, in deutschen Podcasts weniger. Ich glaube, in deutschen Podcasts ist es noch so, dass da oft viel in die Tiefe gesprochen wird, sage ich mal.
Das kommt vielleicht auch, liegt vielleicht auch an den Podcasts, die du selber hörst.
Das stimmt. Also die Games-Podcasts, die ich so höre, die jetzt irgendwie, ich sag mal sowas wie jetzt The Pod, vormals auf ein Bier, die machen ja auch Folgen, die sind dann irgendwie 2 Stunden lang, zumindest die Sonntags-Podcasts, und da geht es dann wirklich um ein Thema und das wird dann sehr tief beleuchtet. Da habe ich schon also ganz grandiose Folgen gehört. Jochen Gebauer war ja auch schon mal zu Gast bei uns. Und wenn ich das jetzt vergleiche, Also okay, sagen wir es mal so. Es gibt dieses Format, wie heißt das denn nochmal hier mit Rainer Siegel, Robert Glashüttner und, ach wie heißt, Conny Lee, genau, das ist die dritte Person im Bunde. Das ist Extra-Leben. Extra-Leben. Ist ein Podcast, der, glaube ich, immer nur so 20 bis maximal 30 Minuten lang ist. Der ist aber auch für das Radio produziert.
Ja, okay.
Und da geht es dann um, die haben dann ein übergreifendes Thema, geht es um Orientierung beispielsweise. Und dann werfen die relativ viele, also relativ kurz formulierte, knapp formulierte Gedanken und Konzepte in den Raum. Und dann geht es aber sofort weiter. Das ist schön für mich anzuhören, ist toll produziert, auch wirklich hochwertig produziert und ich höre mir das immer an, ich finde das spannend, großes Kompliment an dieser Stelle. Man merkt aber natürlich auch, das ist halt also eine auch online verfügbare Radiosendung, wohingegen eben The Pod oder wir jetzt auch natürlich ein Podcast-Format sind, wo einfach, okay, wir schauen ein bisschen auf die Zeit, wir versuchen es nicht überzustrapazieren, aber wir lassen uns auch die Zeit, weil wir haben sie ja. Wir haben keinen strengen Sendeplan und wir müssen nicht irgendwie uns darauf zurückziehen, einfach nur Schlagwörter in den Raum zu werfen und schnellstmöglich durch die Themen zu pflügen. Da muss ich die Zeit nur nehmen und einfach mal einen Zug von der Zigarette hier zu nehmen.
Vielleicht hört man das Knistern der Zigarette in der Aufnahme, das wäre schön.
Jetzt habe ich auch noch Rauch im Auge.
Oh, ich auch. Oh. Professionelle Podcast.
Das ist eine gute Idee, im Podcast zu rauchen. Sophie.
Mhm.
Pixeldiskurs 2017.
Ja.
Wir hatten ja einige interessante Folgen, einige interessante Momente. Und ich habe mir drei davon rausgesucht. Einen, den ich uns nochmal vergegenwärtigen möchte, ist die Pixeldiskurs-Folge 44. Sie hat den Titel Pixeldiskurs Survived the Key. Ah. Was wir da gemacht haben, für die Leute, die es nicht gehört haben, das kann man sich gerne nochmal anhören. Wir waren in einem Escape Room, in einem Real-Life Escape Room und haben quasi zusammen uns da durchgebissen und im Anschluss dann ein Interview geführt mit zwei Personen, die sozusagen diesen Escape Room konstruiert haben.
Lustigerweise, kurzer Einwurf. Da war ich ja auch mit dabei, nur in der Aufnahme dann nicht. Ich habe ja, ich durfte ja mitspielen, so gesehen. Und weil ich glaube, drei Personen mindestens nötig waren oder so in der Richtung. War das nicht irgendwie so?
Ich glaube, es wäre auch zu zweit gegangen.
Ja, okay.
Aber du warst einfach selbstverständlich genau. Mit dabei, oder?
Ja, aber da war ich ja noch nicht offiziell beim Podcast mit dabei.
Es bahnte sich schon an.
Ja, genau.
Stimmt, du warst mit dabei, du bist doch auf dem Titelbild genau. Drauf und im Gespräch warst du dann nicht dabei im Interview. Ja,
ja weil ich weiß nicht, ich glaube, ich musste nach Hause oder so.
Irgendwie sowas, ja. Also es war auch nicht eingeplant, dass du dann noch mit dabei bist. Und das war schön, weil das hatte tatsächlich was von so einer kleinen Exkursion, wo man auch dann direkt so diese Erfahrung hatte, so eine spielerische Erfahrung, die auch unkonventionell ist, weil es eben ausnahmsweise mal kein Videospiel war, sondern ein echter Escape Room, in dem wir uns haben einschließen lassen. Und wir dann direkt danach noch dieses Gespräch führen konnten. Das war eine sehr angenehme, schöne Folge. Und das Gespräch war auch sehr interessant. Deshalb Pixeldiskurs Podcast Episode 44. Pixeldiskurs Survived the Key. War eine tolle Sache. Sowas, finde ich, können wir ruhig wieder mal machen.
Ja, auf jeden Fall.
Kleine Exkursion. Was hast du denn mitgebracht?
Meine liebste Folge vom ganzen Podcast, wo ich jetzt zumindest selber...
Hast du nicht die drittliebste erstmal?
Die drittliebste? Nein.
Ach, du hast das nicht hierarchisiert?
Ich habe nur drei unterschiedliche Erfahrungen mitgebracht. Ah, okay. So.
Deine Lieblingsfolge. Jetzt bin ich ja gespannt.
Genau. Ja, das ist die Nummer 68. Gewalt als Werbemittel. An dieser Folge hat mir einfach alles gefallen. Also wir haben da, ich weiß nicht, ich habe da glaube ich ein Spiel vorgestellt, was ich sehr toll fand. Attack the Light war es, glaube ich. Wir haben eine Presseshow gehabt, die einfach super konzentriert war. Und wir hatten alle spannende Artikel dabei. Und die Diskussion zum Thema der Woche war halt auch einfach für mich die beste, weil mich das Thema einfach super stark interessiert hat. Also generell, also Gewalt und Gewalt gegen Frauen insbesondere sind einfach Dinge, mit denen ich mich privat auch selber viel auseinandersetze und beschäftige. Und deswegen habe ich mich einfach sehr darüber gefreut, darüber sprechen zu können.
Da ging es um den Trailer von The Last of Us Part 2.
Genau,
ne?
Genau. Und ob das nicht vielleicht problematisch ist, in diesem also in der Art und Weise damit umzugehen. Ich glaube, wir sind in dem in der Diskussion zu dem Schluss gekommen, dass es in dem Trailer nicht problematisch ist, aus mehreren Gründen, weil Frauen dort ja auch emanzipatorische Momente haben und eben nicht nur als Opfer dargestellt werden. All sowas könnt ihr euch auch gerne nochmal anhören. Das ist eine sehr gute Folge.
Ja, aber jetzt, wo du es sagst, ist es natürlich, das ist ja so ein klassisches Beispiel davon, dass wir in dieser Folge, wenn ich mich recht entsinne, haben wir eben nicht nur einfach nur Positionen sozusagen ausgetauscht, sondern wir sind ihnen auf den Grund gegangen und letztendlich dann zu einem Ergebnis gekommen, was wir auch begründen konnten.
Genau, genau, ja.
Das ist vielleicht was, wo man sich auch für künftige Folgen unbedingt dran orientieren sollte.
Das kriegt man natürlich nicht immer hin, aber es ist auf jeden Fall ein gutes Ziel, das man sich setzen kann, um irgendwie schöne, spannende Podcast-Folgen zu machen, ja.
Letztlich ist es ja immer so, die Folgen, also manche Folgen des Podcasts sind super gut auch schon lange vorher vorbereitet. Es gibt Folgen, in denen auch schon Teilsegmente dann ja vorproduziert sind, in denen schon Interviews geführt sind beispielsweise. Es gibt Folgen, in denen alles irgendwie relativ klar schon durchgetrimmt ist und dennoch wird die Folge manchmal nicht so pralle. Es ist immer so, ne, es kann dann immer mal so und so werden. Dann gibt es Folgen, die sind spontan aufgezeichnet, bei denen das Thema überhaupt nicht, also kurz vor der Aufzeichnung überhaupt erst festgelegt wird, weil es beispielsweise anknüpft an Gedanken aus der Presseschau, weil es sich auch manchmal spontan im Gespräch ergibt und wir uns dann spontan entschließen, wir machen jetzt das hier und das eigentlich Vorbereitete nehmen wir für nächste Woche, weil es vielleicht keine tagesaktuelle Dringlichkeit hat. Und ich finde eigentlich das ganz spannend zu sehen, wann Folgen gut werden und wann sie nicht so gut werden. Und ich glaube, die Folgen werden oftmals dann gut, wenn wir zum einen uns Zeit lassen, um über die Dinge zu sprechen, wenn wir auch wenn wir miteinander sprechen und nicht nur sozusagen jeder seine eigene Position einfach nur vertritt und dann wieder geht, sondern wenn die Positionen konfligieren oder man auch mal irgendwie hier und da schaut, auch mal in die Details reingeht, ohne sich jetzt komplett zu verlieren, aber wirklich also analytisch zu sein. Und der zweite Punkt, der natürlich auch wichtig ist, es hängt immer ein bisschen von der Tagesform ab.
Oh ja.
Wir machen hier eine Show sozusagen und sind deshalb, manchmal hat man Tage, an denen ist man sehr fit und sehr wachen Geistes und ist super aufmerksam, wo man dann auch kluge Einfälle mitten in der Folge hat. Und dann gibt es wiederum Tage, da ist man vielleicht ein bisschen übermüdet, abgespannt von der Woche, weil wir nehmen ja immer am Wochenende dann auf, damit ihr sonntags dann die Folge hören könnt. Und dann wird es manchmal mehr oder weniger gut. Und das ist auch okay, denn wir nähern uns der Folge 80 an. Wir sind eigentlich schon ein sehr alter Podcast. Und
ja, echt? Das ist,
ja, findest du nicht?
Ich weiß nicht. Ich kenn Podcasts, die haben irgendwie doppelt so viele Folgen. Und also deswegen.
Aber das ist dann schon sehr alt.
Ja, stimmt. Ich habe aber auch nicht so eine Vorstellung, was die durchschnittliche Lebensdauer eines Podcasts ist.
Mhm. Also ich sag mal so, für mich ist es tatsächlich jetzt schon, ich weiß nicht, ob es das am längsten laufende Projekt im Games-Journalismus ist, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Es könnte sein, dass, weil ich hatte ja auch schon vorher einen YouTube-Kanal und deshalb wäre das möglich, dass das sogar noch länger lief, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Aber ich möchte sagen, dass also jede Woche eine Folge, wir haben kaum mal eine Woche ausgelassen, und sind jetzt bei Folge 75. Also.
Nicht schlecht, ja.
Das ist nicht schlecht. Uns gibt es über ein Jahr, bald anderthalb Jahre. Ne? Also, wir sind ein sehr alter, eingespielter Podcast, der sich aber auch immer verändert, immer wieder dynamisch ist. Und falls ihr da draußen auch irgendwelche Vorschläge oder sowas habt, irgendwelche Gedanken dazu, was wir vielleicht anders machen könnten, dann wisst ihr ja, dass ihr uns das immer schreiben könnt und dass wir tatsächlich auch alles lesen und auf diese Dinge dann noch eingehen. Ich habe noch den Gamescom-Diskurs Congress mitgebracht.
Ja, den habe ich auch.
Wir fahren ja jedes Jahr auf die Gamescom und berichten von dort. Und es hat sich seit 2016 so ergeben, dass es sich durchaus lohnt, den Gamescom Congress zu besuchen, auch für uns, gerade für uns. Weil es ist natürlich immer schön, Spieleindrücke zu sammeln auf der Gamescom, Termine mit Publishern zu haben und mit Entwicklern und sich alles anzuschauen und Fragen zu stellen und Stimmen zu sammeln, Interviews zu machen, auch durch die Entertainment-Hallen zu streunen. Aber der Gamescom Congress ist für uns als Podcast mit Game Studies Schwerpunkt ausgesprochen ergiebig. Da findet der eigentlich richtig spannende Teil der Gamescom statt. Da findet das Networking zu großen Teilen statt. Da finden aber auch die Vorträge und Podiumsdiskussionen statt, die sich um also tiefergehende Themen drehen. Und da bei dem Gamescom Congress jetzt hatten wir Peter Smits von PietSmiet, haben wir dort abgefangen sozusagen und in den Podcast eingefangen. Und aber auch, wie hieß er nochmal? Wojcik? Wojcik Sedlak von 11-Bit Studios, die This War of Mine gemacht haben. Ja. Da kommt man ins Gespräch mit der USK, mit der BPJM, mit Professoren von Unis und deshalb ist der Gamescom Congress eine unbedingt notwendige Erfahrung für uns jetzt als Podcast, mal ganz davon abgesehen, dass die Folge selbst, die Gamescom Congress Folge, in Anbetracht der Tatsache, dass wir teilweise komplexe Gedanken wiedergegeben haben, also eigentlich Vorträge zusammengefasst haben, erstaunlich gut geworden. Ich bin stolz auf die Folge.
Ich auch, ja. Also die war so kurz, aber so präzise, ne? Das haben wir einfach irgendwie mal so einfach so gemacht und am Ende kam dann was Gutes bei rum. Also
das war auch so eine Folge, wo man dann nach der Aufnahme, wo ich dann direkt das Gefühl hatte, ja, das ist richtig gut.
Ging mir auch so, genau. Und dann kann ich vielleicht auch gerade noch mal kurz darüber reden, warum für mich der Congress auch so eine tolle Erfahrung war. Denn ich bin noch nie auf so einer Tagung gewesen tatsächlich. Also ich habe noch nie sowas in der Richtung gesehen. Und wenn man das auch generell mit dem sonstigen Gamescom-Feeling vergleicht, das ist halt überhaupt, also es ist eine komplett andere Welt. Man ist total abgeschottet, danke, vom Rest, von diesem Trubel, von diesem Gedudel von Musik, von den Leuten, die da unterwegs sind und irgendwie einfach Lärm machen. Und das ist so eine ganz angenehme, ruhige Veranstaltung, die aber auch eben spannende Vorträge bereithielt. Die Podiumsdiskussionen der Generalsekretäre der Parteien, also
die Wahlkampfarena,
das war halt für mich auch eine super tolle Erfahrung. Ich bin noch nie auf so einem Wahlkampfevent gewesen und fand es halt wirklich spannend und aufregend, dort zu sein und zuzuhören, mich irgendwie durch Klatschen oder durch Buhrufe oder weiß ich nicht was irgendwie zu beteiligen. Das war einfach eine großartige Erfahrung so. Und ich glaube, selbst wenn ich irgendwie keine Lust auf Gamescom hätte, für den Congress würde ich mir immer überlegen, dahin zu fahren, weil das ist einfach, es ist einfach nicht so anstrengend wie Gamescom. Wer schon mal irgendwie als privater Besucher auf der Gamescom war, weiß, wie furchtbar anstrengend das ist, weil man sich nirgendwo hinsetzen kann, man hat nirgendwo Ruhe, immer ist irgendwo irgendwas los. Das Essen ist super teuer, all sowas. Man schleppt irgendwie Sachen dann mit, damit man irgendwie nicht verhungern muss, wenn man da hinfährt. Und Congress ist so anders.
Wobei ich auch sagen muss, jetzt hast du ja die Erfahrung Privatbesucher und Congress quasi miteinander verglichen. Und aber du musst natürlich auch, wenn du jetzt als Journalist quasi dort bist, bist ja viel in der Business Area.
Das stimmt. Aber wie wir auch, glaube ich, festgestellt hatten, war auch als Journalist auf der Gamescom auch dieses Jahr sehr, sehr anstrengend.
Ja, also ich würde schon sagen, anstrengend ist es auf jeden Fall. Die Gamescom ist immer anstrengend, also körperlich und, ja. Und sowohl, also auch irgendwie, würde jetzt konventionellerweise sagen, nervlich, anstrengend.
Aufreibend.
Aber ich habe mich mittlerweile, glaube ich, dran gewöhnt und ich weiß genau, was auf mich zukommt. Ich weiß aber auch, dass ich in den letzten Jahren immer weniger und weniger mich in den Entertainment-Bereich begeben habe. Hauptsächlich eigentlich nur am Fachbesuchertag, um mir dann mal die Stände anzuschauen, vielleicht noch das ein oder andere Spiel auszuprobieren. Aber dann, wenn sozusagen die Gamescom ihre Pforten öffnet, gehe ich eigentlich immer weniger in die Entertainment-Hallen und das wird sich auch künftig mehr und mehr reduzieren, einfach weil es zu viele Leute dort sind, zu viel Trubel, man kriegt nicht wirklich irgendwas mit und es gibt auch da jetzt nichts, was ich nicht auf anderem Wege, sage ich mal so, besser und eindrücklicher erfahren könnte.
Höchstens Trubel, wenn du Bock drauf hast.
Trubel, richtig schön Trubel kann man sich da anschauen. Aber ja, also Gamescom ist auch was, worauf ich freue mich jedes Jahr wieder drauf. Ich bin dann immer froh, wenn es vorbei ist und ich endlich wieder zu Hause bin.
Oh ja.
Aber ich freue mich auch wieder drauf. Also ich mache es auch wieder gern.
Ja, ich bin da noch so ein bisschen hin und her gerissen, ob ich das mir nochmal antue nächstes Jahr, aber mal sehen.
Ja, klar. Das wird,
Lucy, jetzt Sophie. Jetzt hängst du drin.
Das kann ja auch nur besser werden. Also das ist dann sozusagen, das erste Mal ist es ja auch noch sehr belastend, sage ich mal, weil man auch sehr viel Neues hat und sehr viel Chaos.
Oh ja.
Aber wenn du das jetzt wieder machen würdest, du kommst wieder an die gleichen Orte, du triffst oftmals die gleichen Leute und entwickelst dann auch so ein bisschen so Strategien. Mir ist ja auch aufgefallen, mir ist ja nicht entgangen, dass auf der Gamescom, da waren ja Tobi und Selina auch mit dabei, dass da also am Anfang viel Enthusiasmus da war und am Ende ganz schön der Akku leer war. So. Wohingegen das bei mir ist es so ein bisschen anders, eher so eine Ausgeglichenheit, weil ich einfach schon weiß, was sozusagen auf mich zukommt und ich deshalb von Anfang an mit so einer gewissen Tiefenentspannung da durchlaufe und dann ist man danach auch nicht so tot.
Ja, also ich glaube, für mich war der erste Tag halt richtig schlimm, so weil ich also furchtbare Angst vor Interviews hatte und vor den Spiele-Sessions dann mit den Entwicklern. Aber ich habe ja auch gemerkt, dann also am letzten Tag, ich glaube an dem Donnerstag, war es auch nicht mehr so schlimm wie an dem Dienstag. Und das wird sich dann auch wahrscheinlich fortsetzen, wenn ich das nächste Mal auch mitfahre, ja.
Außerdem bin ich ja auch an deiner Seite.
Das stimmt, ja.
Was hast du denn, war das auch dein, gehörte der Gamescom Congress auch zu deiner Erfahrung?
Ja, eine Sache habe ich noch, aber da habe ich auch eben gerade noch so ein bisschen drüber geredet, das kann ich jetzt also relativ kurz machen. Nämlich einfach nur die Tatsache, dass ich jetzt bei Pixel-Diskurs eben aktiv mitarbeite. Ich habe eben schon gesagt, ich habe das vorher nicht gemacht, war immer ein passives Mitglied, habe nur zugehört und seit ich beim Podcast mitmache, bin ich sowieso sehr viel aktiver dabei und ich bin auch, ich weiß nicht, seit wie lange, noch nicht ganz.
Was meinst du,
zur gleichen Zeit, ungefähr zur gleichen Zeit aber auch Chefredakteurin bei Pixel Diskurs geworden, also auf unserem Blog. Und bin seitdem in vielen Dingen involviert gewesen und habe das einfach sehr genossen, irgendwie diese Art von Verantwortung zu übernehmen und irgendwie zu lernen. Wir haben ja jetzt auch die Themenreihe zu Worldbuilding gemacht. Bei der Themenreihe davor habe ich Videospielen mit Behinderungsdarstellung habe ich nur selber was beigetragen, aber nicht irgendwie aktiv das mitgestaltet. Und ich finde, das war für mich jetzt irgendwie eine der Dinge in diesem Jahr, die mir besonders viel gegeben haben, so persönlich.
Ich habe die Themenreihe zur Darstellung von Behinderungen in Spielen tatsächlich jetzt auch auf meine besondere Erfahrungsliste gesetzt, einfach weil man muss dazu sagen, also für die Leute, die das nicht mitbekommen haben, wir haben im Februar 2017 eine Themenreihe gemacht oder einen Themenmonat, könnte man sagen. Der ganze Februar gehörte quasi diesem Thema. Und dahinter stand also eine enorme Vorbereitung, die wir gemacht haben, weil wir ja wöchentlich uns im Kolloquium trafen, gelesen haben, diskutiert haben, Beispiele uns angeschaut haben und uns sozusagen eingehend wirklich mit einem Thema befasst haben, was dann gemündet ist in zahlreichen analytischen Artikeln von Spielen, aber auch in 4 Podcast-Episoden, die wir gemacht haben mit unterschiedlichsten Gästen und unterschiedlichen Themenschwerpunkten. Und ich denke, es ist auch ein bisschen es ist ein großes Kompliment und ein Testimonial, wie sagt man, es ist eine Zeugenschaft für die Qualität dieser Themenreihe, dass auch immer wieder darauf verwiesen wird. Also wenn die Frage aufkommt auf Twitter, das habe ich jetzt schon einige Male erlebt, dass Leute irgendwie sich erkundigen, ich will mich mit dem Thema der Repräsentation von Behinderungen in digitalen Spielen beschäftigen, was gibt's denn da so aus der akademischen Sphäre? Da fallen wir eigentlich immer. Und da fällt immer der Verweis darauf, sowohl die Artikel als auch die Podcasts hatten alle diesen Schwerpunkt für den einen Monat. Und das war toll. Da hat Agenda-Setting wirklich funktioniert als Prinzip. Es wurde auch von unterschiedlichen anderen Seiten aufgegriffen. Wir sind aufgetaucht in unterschiedlichen Presseschauen und Verlinkungen, sage ich mal so. Hatten Gastautoren, Gäste im Podcast, habe ich schon erwähnt. Das war toll. Und ich finde auch, das ist ein Konzept, dieser Themenmonat zu Behinderung. Jetzt hatten wir daran anschließend sozusagen die Themenreihe zum Worldbuilding. Und es gibt da schon die ein oder andere Überlegung, das kann ich schon verraten, da vielleicht nochmal was Weitergehendes auch zu machen, zu einem anderen Thema dann. Aber ja, also es wird wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich nicht die letzte thematisch gebundene Sammelpublikation quasi von Pixeldiskurs sein, sondern es wird dann noch vielleicht das ein oder andere geben. Wer weiß es schon so genau.
Angeteasert, ja.
Ein Teaser. Stay tuned. Genauso wie From Software ja jetzt auch ihren.
Oh ja, dieser absolut Teaser. Rätselhafte Teaser.
Wer
ja.
weiß schon, was es ist? Niemand weiß es so ganz genau. Ich frage mich gerade, ich muss mich erstmal strecken. Sollen wir denn noch einen Blick nach vorne werfen auf Titel, auf die wir uns im Jahre 2018 freuen?
Ja, klar.
Das sind dann nämlich wieder so Dinge, bei denen wir irgendwie denken, das könnte vielleicht entweder, also könnte was Tolles werden. Wir haben einfach Lust darauf, das selber zu spielen. Wir gehen jetzt also auf wieder eine ganz private Ebene. Und dann hauen wir einfach raus.
Sind wir da nicht die ganze Zeit schon drauf, auf einer
ja,
sehr privaten
ein bisschen,
Ebene?
Ein bisschen, ja, stimmt, ein bisschen. Eigentlich ja sowieso immer, ja.
Ja, schon.
Was hast du denn da? Sollen wir einfach raushauen?
Okay. Ja, also ganz oben steht bei mir Detroit Become Human.
Ist auch bei mir auf der Liste.
Ja, das ist einfach, also das konnte ich auf der Gamescom spielen. Ich hatte vorher mir noch nicht so viel dazu angeguckt. Ich glaube, das Einzige, was ich davor darüber kannte, war der Trailer, der auf der E3 gezeigt wurde.
War das der Schlechte?
Der Schlechte, genau. Mhm. Der war so... Ich habe mir so gedacht, okay, was ist das für ein Spiel? Ich, keine Ahnung, kann ich damit anfangen? Habe ich eigentlich direkt wieder vergessen und dann später von dir erfahren, dass das das neue Spiel von Quantic Dreams The Dream ist. Und da habe ich gedacht, oh, okay, dafür war der Trailer echt nicht gut. Und dann konnte ich es auf der Gamescom spielen und die Demo war halt wirklich großartig. Also die war wirklich gut.
Das wundert mich ein bisschen, weil hast du das gar nicht mitbekommen, dass diese Demo, die auf der Gamescom gespielt haben, war der erste Trailer zu Detroit.
Tatsächlich? Oh.
Ja, ja. Also
ja, den Trailer kenne ich nicht.
Das war der erste Trailer, der dazu rauskam, wo damals auch dann viel Hype vonstatten ging.
Den kannte
und dann
ich
kam
halt
dieser
nicht.
Zweite Trailer. Ja. Und ich glaube, es kam sogar noch einer dazwischen. Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Ich habe nach wie vor die Auffassung, Detroit wird zu 50% sehr gut, zu 50% sehr schlecht.
Ja, wahrscheinlich schon.
Und ich, also mal schauen. Ich habe es mir auch aufgeschrieben, zweites Quartal 2018 soll Detroit Become Human erscheinen. Erstmal geht es vor allem am 13. Februar zu Kingdom Come Deliverance.
Ich verstehe immer noch nicht, was du an diesem Spiel findest.
Verstehst du nicht?
Nee, ich finde das so überhaupt nicht reizvoll, gar
so,
nicht.
So ein richtig geerdetes Mittelalter-Rollenspiel.
Nee. Oh, nee,
wo nichts
langweilig.
Passiert, wo nichts passiert, wo man einfach mal 10 Minuten einfach mal reitet. Einfach mal so einen matschigen Pfad durch so einen europäischen Mischwald irgendwie einfach mal langreiten.
Nee, da ziehe ich nichts draus, glaube ich. Ich werde dir bestimmt gerne bei zuschauen, aber selber spielen, ne.
Doch, ich freue mich da sehr drauf. Mal wieder so ein, also es gibt ja selten authentische Mittelalterspiele. Und ich habe da irgendwie, das reizt mich einfach. Vielleicht, weil es das auch so wenig gibt. Ich bin jetzt kein Mensch, der jetzt übermäßig investiert ist in das Mittelalter und jetzt alles darüber verschlingt. Aber gerade die Tatsache, dass Kingdom Come Deliverance mir erscheint, als sei es etwas anderes. Ist ja auch ein gecrowdfundetes Projekt und sowas, kleines Studio. Also das wird technisch wird das wahrscheinlich ziemlich schlecht werden. Aber von der Behäbigkeit und dem Realismusgrad, glaube ich, wird es sehr schön. Ich werde da richtig Zeit drin verbringen, da in diesen Dörfern dann rumzulaufen, mit den Leuten zu sprechen. Das wird toll.
Ja, wie gesagt, ich werde dir bestimmt gerne dabei zuschauen, wenn ich darf.
So einen Spaziergang im Wald auch mal zu machen, mache ich auch tatsächlich ganz gerne auch in der Realität. Ja, ich gehe auch ganz gerne im Wald spazieren und dann mache ich das einfach, weil es ist dann zu kalt. Ja, und dann mache ich das dann im Spiel.
Ja, das ist ein guter Ersatz, ja.
Worauf freust du dich noch?
Das ist jetzt so die Sache. Ich freue mich sehr auf Players Unknown Battlegrounds.
Ach was, wieso denn? Das ist doch schon.
Das ist schon raus, ich weiß.
Ja.
Und ich bin aber momentan noch in der Situation, technisch nicht genug ausgerüstet zu sein, um das zu spielen. Und deswegen verlagere ich das auf 2018 und freue mich da sehr, sehr drauf. Denn ich glaube, das ist ein, also ich als Person, die eigentlich überhaupt keine Multiplayer-Erfahrung hat, vor allem nicht online, das war das erste Spiel, was mich wirklich gereizt hat, das mal auszuprobieren. Und deswegen freue ich mich da auch sehr drauf, das irgendwie mit Freunden zusammenzuspielen. Ich glaube, das ist einfach eine schöne Koop-Erfahrung, die ich immer sehr schätze, wie man ja auch bei Cuphead dann merkt.
Jetzt hast du gerade so ein bisschen so Erinnerungen getriggert bei mir. So. Also irgendwie das erste Mal, dass dich so ein Multiplayer-Ding dann interessiert. Ich glaube, das war bei mir irgendwie Counter-Strike damals. Oder ich glaube sogar, wir haben sogar das erste Multiplayer-Spiel. Oh, kurze Anekdote.
Ja.
Ich saß mit meinem Cousin zusammen in meinem Kinderzimmer. Und wir hatten, er hatte seinen Rechner mitgebracht. Ein Röhrenmonitor, so ein richtig schwerer
Komplett
Tower.
Mitgebracht.
Ja, klar. Ja, so war das dann auf einer LAN-Party? Da hat man, also wir waren ja.
Ach, das war eine LAN-Party, okay, das klang jetzt so, also, ich komme mal vorbei, ich bringe mal meinen PC mit.
Ja, also wir waren nur zu zweit. Ich komme vorbei, bringe meinen PC mit. Wir hatten das ja noch nie gemacht, irgendwas in der Richtung.
Okay.
Und dann Röhrenmonitor und dann hatten wir so eine Bierbank aufgestellt. Oder ich glaube, mein Schreibtisch irgendwie so quergestellt, alles abgeräumt und alles aufgebaut. Und dann aber auch erstmal so überhaupt so eine Netzwerkkarte, hatten wir uns Netzwerkkarten besorgt und Kabel. Selber eingebaut und dann irgendwie alles eingerichtet. Wie hießen diese Protokolle nochmal? Ich weiß es gar nicht mehr. Irgendwelche Protokolle da eingerichtet und sowas. Und IP-Protokolle und so. Ich weiß es nicht mehr.
Wirklich. Ich habe da auch keine Ahnung von.
Das klingt jetzt super doof, wenn ich das so erzähle, als hätte ich keine Ahnung davon. Und ich habe auch wirklich keine Ahnung davon. Aber ich war zu dieser Zeit schon da ziemlich investiert drin in dieses Gebiet. Ich habe es einfach nur vergessen. Und dann irgendwie rumgeschraubt und ewig lang hat nichts funktioniert. Nichts hat funktioniert. Und dann haben wir es geschafft. Da war es schon spät nachts und es war schon so, ja, geht mal langsam ins Bett und sowas. Ne? Oh. Da gab's schon, waren ja noch Kinder. Und dann ist es uns gelungen, in einem Half-Life-Deathmatch.
Ah, Half-Life auch. Schön.
Da haben wir uns dann gesehen. Da war es so, bist du das? Und dann, spring mal. So, ne? Und dann war das war so ein magischer Moment, dass man sich da gesehen hat. Und dann haben wir, glaube ich, irgendwie die nächsten Tage haben wir das Setup so beibehalten und haben die ganze Zeit irgendwie Counter-Strike und Age of Empires und Half-Life gespielt. Zu zweit.
Voll gut. Ja.
Und daraufhin folgte dann sozusagen die Zeit der LAN-Party. Und das war sozusagen meine erste Erfahrung mit Multiplayer-Shootern. Meine letzte war dann, ich glaube, Battlefield 4.
Ich habe noch nie eine Online, also gerade Online-Shooter turn mich immer eher ab, weil das auch meistens First Person ist. Damit komme ich nicht ganz so gut klar. Und das gerade, ich glaube, deswegen reizt mich PUBG so sehr, weil es eben nicht First Person ist oder man sich da entscheiden kann, was man in welcher Perspektive man spielen will.
Ich freue mich tatsächlich auf Ni no Kuni 2, Revenant Kingdom, am 9. März 2018 erscheinend. Studio Ghibli ist ja scheinbar nicht mehr so wirklich dabei.
Nicht?
Ne? Soweit ich weiß.
Ja,
soweit
stimmt.
Ich weiß nicht.
Ja, ich verfolge das nicht so sehr, aber.
Es scheinen wohl Mitarbeiter von Studio Ghibli oder vormalige Mitarbeiter irgendwie dabei zu sein, aber das Studio selbst wohl nicht mehr. Wenn ich jetzt, kann sein, dass sich das zwischenzeitlich mal geändert hat, aber ich glaube nicht. Aber Level 5 Games sind ja für ihre überaus hochqualitativen japanischen Rollenspiele bekannt. Ni no Kuni war eines meiner liebsten Titel der letzten paar Jahre. Und wenngleich ich skeptisch bin bezüglich einiger mechanischer Details, zum Beispiel eines neuen Kampfsystems, bei dem ich mir noch nicht so ganz sicher bin, ob es mich überzeugen will, bin ich doch gespannt auf Ni no Kuni 2 und werde es liebend gerne spielen. Auf der Gamescom gab es das ja sogar, als wir da waren dieses Jahr.
Oh ja,
ich habe aber vollkommen vergessen, überhaupt nachzufragen. Ich habe überhaupt nicht am Termin gefragt oder so, ich habe es ganz vergessen, um ehrlich zu sein.
Oh.
Ich ist auch okay, weil ich muss es nicht unbedingt vorher gesehen haben. Ich werde mir das dann aneignen und dann irgendwie mich darin vergraben und schauen, ob es mich packt. Was hast du noch?
Ich habe noch A Way Out. Bleibe ich bei
Koop-Spielen.
Bei Koop-Spielen, ja. Ich versuche da jetzt einzusteigen.
Wobei PUBG ist ja kein Koop-Spiel. Wobei bedingt, ne? Man kann im Team spielen.
Ja, klar. Ich. Mhm. Ja. Ich habe ja dieses Jahr auch ein bisschen damit verbracht, meine also Spiele nachzuholen, die ich irgendwie verpasst habe, die man irgendwie mal gespielt haben sollte. Dazu gehörten auch The Last of Us und
Uncharted,
dankeschön. Und jetzt versuche ich vielleicht mit 2018 dann mein Koop-Online Spieljahr, vielleicht schaffe ich das, das umzusetzen. Und A Way Out finde ich halt deswegen so reizvoll, weil es ja extra auch dafür ausgelegt ist, das zu zweit zu spielen. Das, ich weiß nicht, ob man das auch, kann man das alleine spielen? Ich glaube, grundsätzlich ist es möglich, aber es fehlt natürlich die essentielle Erfahrung.
Kannst du es auch, glaube ich, nicht online spielen, ne?
Das weiß ich gar nicht so genau. Ich weiß nur, jetzt vor 2 Wochen wurde gesagt, dass man dass nur eine Person das spielen, nur kaufen muss und man kann es dann zu zweit spielen.
Ja, also ich ging von einem Couch-Koop aus. Können wir das zusammen machen?
Ja, sehr gerne. Machen? Das finde ich toll. Hm? Ja. Also da ich weiß, ich habe nicht viel Ahnung von der Story. Ich weiß nur, dass es irgendwie um Gefängnisausbruch geht und es 2 Kerle sind, was mich jetzt erstmal nicht so mega reizt, aber also von der Prämisse her. Aber ich finde diese Tatsache, das zusammen auszubrechen, zusammenzuarbeiten, finde ich toll. Da freue ich mich drauf.
Ja, es klingt interessant. Das hätte ich auch auf meine Liste nehmen können. Ich habe es nicht gemacht. Aber ja, A Way Out wird, glaube ich, auch ein Titel, der wichtig wird. Weil wenn A Way Out wirklich gut funktioniert, dann könnte das mal wieder so eine Kerbe sein, die geschlagen wird im Bereich der Couch-Koop-Spiele. Ja. Davon gibt es ja nicht mehr sonderlich viele. Red Dead Redemption 2 ist eigentlich klar. Ich bin eine Person, die tatsächlich ja Rockstar Games sehr mag.
Ja, ich zum Beispiel nicht.
GTA 5 lange gespielt, Red Dead Redemption sehr genossen. Red Dead Redemption 2 ist also obligatorisch, soll ja auch schon irgendwie im 2. Quartal 2018 erscheinen.
Ja, ich glaube auch.
Und dann natürlich im Laufe des Jahres The Last of Us Part 2.
Ja, das ist für mich auch, steht bei mir auch auf der Liste. Also da warte ich auch sehnsüchtig drauf.
Da führt kein Weg drum herum.
Ich hab ja jetzt in diesem Jahr diese Entwicklung gut nachzeichnen können, die Naughty Dog irgendwie mit diesen Spielen durchlaufen hat, dank meiner eingehenden Erfahrung mit Uncharted. Und ich glaube, wenn sie das fortsetzen, was sie da mit Uncharted geschafft haben, wird The Last of Us 2 unglaublich gut.
Ja, das denke ich auch. Ja. Das ist spannend, wenn man das so ein bisschen, das ist das Tolle daran, wir sprachen ja vorhin so ein bisschen über deinen Schritt hin in diesen ganzen, in diese Spielkultur und den ganzen Diskurs. Das schafft eine ganz andere Perspektive, wenn man da so dran ist, wenn du dir jetzt vorstellst, dass du Naughty Dog begleitest seit vielleicht Crash Bandicoot, ja? Oder was haben die zwischendurch gemacht? War es Jack and Dexter?
Frag mich nicht, das weiß ich nicht.
Es gab so 2. Es gab Jack and Dexter und es gab Ratchet and Clank. Ich meine, aber.
Das sagt mir irgendwas, aber.
Ich glaube, Naughty Dog haben Jack and Dexter gemacht, ja, bin ich mir ziemlich sicher. Und wenn man die so. Das ist ganz schön, wenn man halt Studios so auf ihrem Werdegang begleitet, auch bei Quantic Dream, irgendwie mit Indigo Prophecy war der 2 alternative Titel von Fahrenheit, sondern ich meine jetzt, gerade meine ich. Oh, wie hieß denn das? Das erste Spiel von Quantic Dream.
Das weiß ich
nicht. David Cage. Indigo Prophecy war nämlich ein Titel von Fahrenheit oder Untertitel oder irgendwie amerikanische Titel oder sowas, Originaltitel. Und dann gab es dieses andere Soul.
Ich weiß es nicht, du.
Ich bin mir jetzt auch nicht mehr sicher. Oder war das tatsächlich, oder hieß das tatsächlich Indigo Prophecy? Also jetzt, das macht mich jetzt verrückt. Das
müssen wir jetzt nachschauen.
Das weiß ich eigentlich. Und das kann ich jetzt nicht auf mir sitzen lassen, einen solchen inhaltlichen Fauxpas. The Nomad Soul, natürlich. The Nomad Soul war der erste Titel. Dann kam Fahrenheit, dann Heavy Rain und dann Beyond Two Souls. Und Fahrenheit hatte nämlich als Originaltitel Indigo Prophecy.
Ah.
Okay, entschuldige die Ablenkung. ja, ich finde es toll, wenn man Studios in ihrem Werdegang begleiten kann. Und das war's mal von mir. Was hast du noch?
Ein letztes, oder die kann ich vielleicht in einem Atemzug nennen, weil die irgendwie meine...
Beide 2018 nicht erscheinen werden.
Ich hoffe, also wäre ja mal ganz schön. Nämlich einerseits Kingdom Hearts 3, da warte ich nämlich eigentlich schon drauf, seit ich meine PS3 gekauft habe, denn dafür habe ich sie eigentlich gekauft damals, weil ich dachte, dann kann ich Kingdom Hearts 3 spielen. Ich weiß nicht, 4 Jahre später oder so kommt sie vielleicht, kommt, kommt es vielleicht endlich raus. Und das andere ist das Remake von Final Fantasy VII. Das habe ich damals, ich habe das als Jugendliche so stark frequentiert, beziehungsweise diese Geschichte frequentiert und die, mir diese Figuren angeeignet, ohne das Spiel jemals selber gespielt zu haben oder eine Ahnung von der Handlung, viel Ahnung von der Handlung zu haben. Und das wäre jetzt für mich eine gute Gelegenheit, das nachzuholen, denn ich glaube, das Original werde ich niemals spielen.
Ist auch etwas sperrig, geht aber trotzdem ganz gut, muss ich sagen.
Ich habe halt schon Leuten dabei zugeschaut und habe gedacht, so, nee, das kann ich mir nicht antun, das schaffe ich nicht.
Ist wirklich, also die Figuren sind albern. Ja, die sehen albern aus mittlerweile. Ich fand es aber ganz nett. Ich habe es jetzt erst vor 5 Jahren oder sowas, habe ich es auf der PS Vita, glaube ich, sogar gespielt, als PS1-Titel.
Hm. Ich muss noch mal kurz meine Kingdom Hearts 3-Einschätzung revidieren. Das sind nicht 4 Jahre, ich glaube, inzwischen sind es schon 7 oder so.
Ja, also ich glaube auch, also diese beiden Titel, die kannst du einfach direkt schon für Weihnachten 2018.
Ja, so, nehmen. Also darauf freue ich mich. An Silvester kommen die raus am letzten Tag.
Nee, also tatsächlich, ich würde davon ausgehen, dass die kannst du in die Vorschau für 2019 quasi mit reinnehmen.
Wahrscheinlich, ja.
Weil da kommt, es würde mich so überraschen, wenn das Final Fantasy VII Remake, wenn da irgendwas rauskäme. Und wenn da irgendwas rauskäme, dann, also ich bin mir fast sicher, wird das also durchschnittlich.
Wahrscheinlich schon, aber ich werde es wahrscheinlich trotzdem spielen.
So, ich spiele jetzt auch mal ein bisschen, aber Gitarre. So ein bisschen willkürlich, ne, was ich da gemacht habe.
Ich fand's gut. Erstmal ins Mikrofon stöhnen.
Ja, ich wollte eigentlich was sagen und dann ist mir aufgefallen, ich habe ja die Gitarre noch oben. Tja. Sophie.
Was fehlt uns jetzt noch?
Das Jahr neigt sich dem Ende zu. Das Einzige, was fehlt. Frei. Nein, Quatsch. ich wollte abschließend, möchte ich gerne noch ein paar Worte loswerden. Ein paar Gedanken, ein paar, Danksagungen. Ich möchte nämlich erstmal sagen, dass, wenn euch diese Folge gefallen hat, ihr uns abonnieren könnt, auf iTunes beispielsweise. Und ihr könnt uns etwas Feedback dalassen. Zu dieser, wie zu jeder anderen Folge und zu der Entwicklung insgesamt in diesem Jahr. Auf Facebook, auf Twitter und auf pixeldiskurs.de. Ihr könnt mir außerdem eine E-Mail schreiben an simon@pixeldiskurs.de und ihr könnt uns immer noch eine Sprachnachricht hinterlassen, die wir dann in den Podcast aufnehmen. Ihr könnt uns anrufen mit jedem Telefon. Dazu wählt ihr die folgende Nummer 06421 968 9229. Ihr findet die Telefonnummer übrigens auch immer im aktuellen Post zur Pixeldiskurs Folge. Und wenn ihr uns unterstützen möchtet, dann könnt ihr das tun, indem ihr uns Spenden zukommen lasst. Auf pixeldiskurs.de findet ihr einen Spenden-Button, den ihr betätigen könnt. Auch wenn ihr keinen PayPal-Account habt. Und zum Abschluss möchte ich gerne die ein oder andere Danksagung loswerden. Denn 2017 ist ja jetzt verstrichen und ich würde mit Fug und Recht behaupten, dass es ein recht ereignisreiches und großes Jahr war für Pixeldiskurs, für die Entwicklung von Pixeldiskurs. Und deshalb möchte ich zunächst einmal allen Gästen, die bei uns im Podcast waren, in diesem Jahr danken. Ich habe sie mir alle rausgeschrieben und rattere jetzt die Namen runter. Vielen herzlichen Dank an Selina Erbe, Bernhard Runzheimer, Colin Barnes, Mark und Frankie von Special Effect, Simon Ledder, Thomas Kunze, Martin Fischer, Jochen Gebauer, Onivar, Eugen Pfister, Nils Bernd, Michael Weber, JJ, Peter Smits von Pietsmeet, Wojciech Sedlak von 11-Bit Studios, Nicole Grant, Sabine Fedorski und Janine Crow, Philipp Söchtig, Peter Schneidermann, Arno Görgen, Martin Janda. Vielen herzlichen Dank dafür.
So ja. Viele Gäste, wow.
Es sind viele Leute, es waren ganz schön viele Leute dabei, das muss man sagen. Und ich möchte mich ganz herzlich dafür bedanken, auch im Namen von dir natürlich, Sophie.
Ja, natürlich.
Dass ihr unseren Cast inhaltlich bereichert habt, dass ihr uns stets neue Perspektiven aufzeigt und uns davon abhaltet, hier in unserem, ich sage mal, in unseren eigenen Gedanken so vor uns hinzuschwelgen. Ja? Außerdem möchte ich mich bedanken bei allen Mitgliedern des Game Studies Kolloquiums an der Philipps-Universität Marburg, die ihr uns eine stetige Inspirationsquelle seid. Und für mich ist es wirklich also beeindruckend zu sehen. Ich bin ja also Gründungsmitglied des Game Studies Kolloquiums also von 2013. Es ist wirklich beeindruckend zu sehen, wie viel Arbeit ihr als Mitglieder des Kolloquiums auch zu investieren bereit seid, wenn es um ein Herzensprojekt geht. Ja? Mhm. Ein Herzensprojekt, das weder Geld noch irgendwelche Credit Points für die Uni abwirft. Ja?
Exposure.
Exposure vielleicht. Ja, wir machen ja auch keine Einnahmen. Insofern, die Spenden werden reinvestiert. Bezahlen wir natürlich auch nicht, sondern es ist ein Leidenschaftsprojekt, das aus Leuten besteht, die irgendwie in den Game Studies was reißen wollen, den Einstieg finden wollen. Und vielen, vielen herzlichen Dank von mir an alle Mitglieder des Game Studies Kolloquiums. Außerdem vielen Dank natürlich auch an euch, liebe Zuhörer. Es ist ganz fantastisch, wie ihr da draußen uns in diesem Jahr unterstützt habt. Mehr noch als jemals zuvor. Wir hatten also ausufernde Diskussionen, die mit beeindruckender Eloquenz geführt worden und mit einem Bewusstsein für Etikette und Diskussionskultur.
Das auch noch im Internet.
Im Internet, ja, auf einem Blog. Das findet man eigentlich sonst kaum irgendwo anders. Und darauf bin ich sehr stolz, dass wir also so tolle Zuhörer haben, die sich da so rege austauschen. Das freut mich sehr. Und ich lese alle Kommentare.
Ich auch übrigens. Ich finde das auch großartig.
Also ich spreche jetzt auch ganz oft, wenn ich sage, ich spreche ganz oft von uns, also uns als Podcast-Team sozusagen. Und einige von euch haben uns auch mit Spenden unterstützt. Andere waren für einen Gastauftritt da. Wieder andere haben anregende Kommentare geschrieben, Kritik dargelassen. Manche abonnieren uns vielleicht einfach nur, hören uns, ohne dass sie jemals mit uns interagieren. Das wird wohl der Großteil sein. Und andere wiederum haben uns auch Musik zukommen lassen, denn wir hatten ja auch immer wieder Musik von Hörern im Verlaufe dieses Jahres. Und jederzeit könnt ihr das immer wieder tun, wenn ihr Musik habt, die ihr gerne in der Welt verbreiten möchtet, eure eigene Musik, dann lasst mir das zukommen an simon@pixeldiskurs.de und wir machen einen Song der Woche draus. Und wie schon in der Voranmerkung zu dieser Folge angekündigt, ist es so, dass der Fanservice, der eigentlich an dieser Stelle kommen sollte, ausfällt zugunsten eines dafür umso faszinierenderen Fanservices, den ihr dann nächste Woche in der Silvesterfolge hören werdet. Ich bedanke mich abermals ganz herzlich fürs Zuhören und habt noch ein paar schöne Feiertage.